Ja, wir sind ja bei dem Kapitel 6, das ist auch schon angeschnitten wurde und auch der Verweis auf diesen Bibelabschnitt. Wenn wir uns noch einmal die Erinnerung wachrufen, ja, kannst du es ranmachen. Es ging ja in dem Abschnitt davor doch um eine Ermahnung auch wieder. Und wenn wir uns die nochmal in Erinnerung rufen, was war das? Um was ging es? Die ist nicht direkt ausgesprochen, aber es ging doch so in dem ganzen Abschnitt sehr stark darum, dass die Gemeinde, die Christen, gerade aus dem Volk der Juden, aus dem Judentum kommende Christen, wurden doch sehr stark angehalten, sie sollten nicht in der Erkenntnis stehen bleiben, sie sollten doch voranschreiten. Und so lesen wir im Vers 14 auch den Grund dafür. Aber Vers 12 war ja ein sehr zentraler für diesen Abschnitt. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Ausbrüche Gottes sind. Und das tadelt er schon und sagt, das ist nicht gut. Das dürfen wir nicht. Und kein Lehrer würde damit zufrieden sein, wenn er in seiner Aufgabe eine Schulklasse bekommt. Wir vergleichen uns jetzt nicht mit Schule, aber um den Vergleich des Weiterkommens deutlich zu machen. Und dann sagt, dann würde er den immer weiter, die werden schon im 10. Jahr in der Schule und er würde immer nur das ABC lernen. Dann würde er selber sehr unzufrieden sein und die Schüler, glaube ich, auch. Dass es ein Weiterkommen geben soll, auch ein Glaubens- und Erkenntnis des Evangeliums, das war sehr deutlich in diesem Abschnitt. Und darauf baut sich eigentlich jetzt auch unser folgender Text auf. Und den werden wir jetzt gemeinsam lesen. Das ist Kapitel 6. Ja, ich lese es nochmal wieder laut für alle, wer es vielleicht nicht klar sehen kann. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Spott machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und natürliches Gewächs hervorbringt denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluche nahe. Es wird am Ende verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dienet. Somit haben wir hier einen Abschnitt. Wenn wir das Ganze jetzt nehmen, auch die Worte, die wir noch bestimmt in unserem Herzen haben, wer wird hier angesprochen? Was wird zu denen gesagt? Was sollen sie tun? Und wo werden sie gewarnt? Wo ist eine große Gefahr da? Dann zählt man diesen Abschnitt zu einem, wie letztes Mal schon gesagt wurde, zu einem doch sehr, kontrovers. Das heißt, etwas, was sehr unterschiedlich gesehen, verstanden wird. Und dass es schon auch eine Gefahr da ist, dass eine Gemeinde sich auch durch diese Erkenntnis über diese Frage schon sehr auseinanderleben kann, bis zu einer Spaltung kommen kann. Jetzt wollen wir das aber nicht zu sehr dramatisieren. Ich glaube, wir leben das, und das will ich sehr offen sagen, dass wir in der Gemeinde schon unterschiedliche Erkenntnisse über diese Frage haben, die wir heute ansprechen werden. Und das ist gut, dass es deswegen ein Miteinander gibt. Und das wollen wir auch im Grunde heute stärken und diese Erkenntnis vielleicht auch in den einzelnen Herzen festigen oder auch weiten. So schreibt ein Bibelausleger über diesen Abschnitt Folgendes: Ich weiß, dass dieser Abschnitt das Herz vieler guter Männer erzittern ließ. Er ragt im Neuen Testament mit schwermütiger Größe empor, streng, unheilvoll, schrecklich, erhaben wie der Berg Sinai. Als der Herr im Feuer auf ihm herabstieg und bedrohliche Sturmwolken um ihn waren und Donner und Blitze und überirdische Stimmen seine Anwesenheit verkündeten. Jeder ehrfürchtige Mensch steht vor diesem Abschnitt mit Scheu und mit Staunen. Jeder ehrliche Ausleger geht an diesen Text mit einem Gefühl der Unzulänglichkeit heran. Warum? Weil das ist auch in der Natur des Menschen liegt, aber auch in dem ganzen Zusammenhang dieses Themas. Das, was sich hier so gar nicht vom Text stellt, diese Frage, die stellen wir an diesem Abschnitt. Und die Frage, von der der Ausleger hier so spricht und an die wie die Christen uns auch stellen, ist eigentlich so im Text gar nicht vorhanden, aber die lesen wir hier heraus. Und die heißt: Und die dann abgefallen sind. Um das geht es. Es geht darum, dass wir uns fragen, ist das möglich, dass ein Christ gläubig wird und vom Glauben abfällt und so abfällt, dass er verloren geht? Das ist die eigentliche Frage, die wir uns an den Text stellen. Ich will aber sagen, das ist nicht die Absicht dieses Textes, diese Frage zu beantworten. Der Text beantwortet eine andere Frage, aber wir stellen diese Frage an diesen Text. Und auch mit Recht natürlich, weil dieses Wort hier so steht, die abgefallen sind. Aber wir sollen uns eines bewusst sein, ich werde das heute auch gar nicht nachkommen, das im Zentrum zu stellen und die Frage zu beantworten, kann ein Christ abfallen oder nicht. Aber das macht diesen Text so brenzlig. Der wird in allen Behandlungen, die dieses Thema zwischen Calvinisten, das ist ein Überbegriff für die Menschen, die sagen, das Heil ist nicht verlierbar, und Arminianisten, das sind die Christen, die sagen, das kann verloren gehen, das Heil. So, und diese zwei Lager werden und nehmen diesen, wenn es eine klärende, sachliche auch Auseinandersetzung gibt, wird dieser Text unbedingt drankommen. Aber noch einmal, meines Erachtens ist das nicht die zentrale Frage, die unser Abschnitt beantworten will oder im Raum überhaupt stellen will. Und deswegen sollen wir, wenn wir einen Bibeltext betrachten, auch erstmal herausfinden, was sagt er direkt? Was ist seine Absicht? Und dann alle anderen Fragen, die damit verbunden sein können, beantworten. Und sobald wir die Frage so stellen, kann ein Christ verloren gehen oder nicht? Ich will jedem, wer da sich mal tiefer auseinandersetzen will, mit dieses Buch empfehlen von David Ewart. Und das heißt auch so, ist das Heil verlierbar? Eine biblische Darlegung dieses ganzen Themas, ohne Partei zu ergreifen für irgendeine Erkenntnis. Sachlich, biblisch, kann man lesen, wenn sich mehr jemand damit befassen will. Für die Jugendliche würde ich mir empfehlen, das Buch Fiat Lux. Das ist wie eine Geschichte geschrieben, interessant zu lesen, aber mit sehr, das geht um das eigentlich um das gleiche Thema, es ist ein dickes Buch und es wird sehr tief behandelt, auch wenn es wie eine Geschichte aufgestellt ist. Soweit zu der Literatur dazu. Das eigentliche Anliegen dieses Abschnittes ist das Vorwärtskommen. Über das Vorwärtskommen und die Gefahr von dem unheilbaren Abfall. So wie wir in dem vorigen Text gelesen haben, wo wir gesagt haben, das sagte der Kapitel 5 uns schon. Denn während in der Zeit ihr schon weiter sein solltet, seid ihr noch da. Und dann Vers 14 ist nochmal die Begründung sehr deutlich, dass die feste Speise, das heißt, wenn wir uns in dem biblischen Wort, und das ist gar nicht unbedingt, dass man zur Bibelschule geht, dass man einfach die Bibel liest und betet dabei. Das ist der Weg, wie man das Wort Gottes im Herzen aufnimmt. Und ich freue mich über diese Möglichkeit, auch einige Male schon dabei gewesen zu sein, dass Menschen nicht mal lesen konnten, als sie sich bekehrten. Gerade weil dieser Umzug nach Deutschland und nicht alle haben Deutsch gelernt und die haben Deutsch gelernt mit der Bibel und haben angefangen, Bibel zu lesen und sind dadurch im Glauben gewachsen. Und das, was wir tun, und wie Schwester Katharina Penner mal ein Zeugnis hier gab, sie hatte ja sich auch bekehrt im fortgeschrittenen Alter und auch nach einer in einem schwierigen Lebenssituation. Und sie sagte ja, als ihr Mann sich dann bekehrte, das sind jetzt 15 Jahre, dass ich im Glauben bin. Und es hat keinen Tag gegeben, in dem ich nicht in der Bibel gelesen habe. Das hat mich so gepackt. Ich kann das von meinem Leben nicht sagen. Das ist Beständigkeit. Das ist Wichtigkeit des Wortes Gottes. Das ist das Anliegen eigentlich dieses Textes, Geschwister. Denn er sagt hier, die feste Speise aber ist für die Erwachsene, die infolge der Gewohnheit geübte Sinne haben, zu unterscheiden des Guten wie auch des Bösen. Das heißt, wenn wir das tun werden, wenn wir uns mit dem Worte Gottes ernähren werden, dann werden wir in unserem praktischen Wandel heiliger leben. Ich würde es einfach so sagen. Das, was wir eigentlich wollen, das wird so sein. Das wird die direkte Folge davon sein. Und dazu ruft er hier auf, in diesem ganzen Abschnitt, und will das hier noch einmal deutlich machen und nimmt auch die Gemeinde mit, an die er diesen Brief schreibt, und fragt sich, was ist der Anlass für diese Aufforderung? Denn der Text beginnt ja mit den Worten: Darum wollen wir die Anfangsgründe lassen und uns zu voller Reife hingeben. So wie, als ob er die mitnimmt und gar nicht mehr so die Entscheidung dem Einzelnen lässt und sagt, wir wollen das jetzt tun. Und das macht er ja auch. Er fängt an, die Wahrheiten zu behandeln, die ja auch unseren Herrn Jesus auf einmal in einem ganz anderen Licht noch beschreiben, als nur dem Heiland, der hier auf der Erde wandelte, der Menschen heilte, den wir als den Sohn Gottes im Fleisch kennengelernt haben. Er geht ganz andere Themen noch an und deswegen nimmt er die Gemeinde hier mit und will einfach sagen, lasst uns das jetzt machen, dass wir hier vorangehen. Und die Aufforderung für diesen Anlass ist, wie gesagt, wenn wir das tun, das hat er schon in Kapitel 5 erklärt, dann werden wir in unserem praktischen Glaubensleben weiter vorankommen. Geschwister, das ist nicht unwichtig und nicht das Abhaken wird uns hier die Seligkeit bringen. Diesen festen Glauben und den heiligen Wandel nicht abhaken, ich habe gelesen. Aber die Wirkung des Wortes, die wird das unbedingt Frucht bringen. Denn das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es wird vollbringen, wozu ich es sende. Das steht schon im Alten Testament so geschrieben. Und deswegen ist das für uns eine Aufforderung, die wir ja auch, glaube ich, gerne bejahen. Und in den ersten drei Versen, dann können wir uns drei Fragen stellen. Wir haben hier erst die zwei Verse. Aber wir stellen uns die Frage und sagen uns, was gibt uns Anlass zu dieser Aufforderung, zu der Reife zu gehen? Nicht immer beim ABC zu bleiben. Was ist der Anlass? Wir haben gesagt, das kommt schon in Vers 14, Kapitel 5 vor. Wir werden einfach besser unseren Herrn Jesus lieben und folgen können. Deswegen, wenn wir sagen, zu welcher Reife sollen wir dann voranschreiten? Was ist Reife? Was ist hier gemeint? Es ist wahrscheinlich, kann man jetzt auch vieles darin mit hineinnehmen. Es ist einmal, dass wir in dem, so wie das von unserem Herrn Jesus auch gesagt wurde, er nahm zu an Gnade, am Alter und an Weisheit. Dass dieses Zunehmen bei uns Menschen aber auch begrenzt ist, das muss uns auch verständlich sein. Und deswegen ist das jetzt nicht nur eine Aufforderung, Geschwister, die uns jetzt zermürbt und sagt, ich habe alles verpasst, sondern es ist ja auch eine Zusage für den Gläubigen, der beginnt, dass man von ihm nicht zu viel erwartet. Dass man ihm auch annimmt, so wie er jetzt noch nichts weiß und auch nicht zu viel fordert und nicht zu viel erwartet, sondern sagt, zu der Reife kommt man nicht ohne Zeit. Aber Zeit allein bringt auch keine Reife. Aber Zeit braucht man dafür. Das sehen wir in der Welt der Bäume und der Früchte. Das ist von unserem Herrn Jesus so gesagt und das wird uns auch so gehen. Es ist wahrscheinlich unser Geist, unser Verstand, Vernunft, aber alles ist auch irgendwie begrenzt. Irgendwie wird ja ein Mensch auch vergesslicher. Und ich weiß das aus den Gesprächen mit älteren Geschwistern, dass diese Klage über das, ich vergesse alles. Ich vergesse alles, was ich eben gelesen habe. Ich vergesse, was wir morgens am Tisch gelesen haben. Ich vergesse alles. Deswegen, Geschwister, lass uns das auch nicht zu hoch werten jetzt. Das ist alles begrenzt. Das ist alles in unserem Rahmen der menschlichen Möglichkeit, der menschlichen Entwicklung, der menschlichen Lebens. Aber euch junge Menschen will ich sagen, das ist keine vergeudete Zeit. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Das bleibt, das wächst, das ist eine Investition auch für das ganze Leben. Noch einmal zurück zu der Neubewertung des Lebens, weil das öfter passiert, als man sich denkt, dass Menschen, wenn die eine Zeit haben, wo sie sich auf das Sterben vorbereiten, das ist ja auch nicht immer gleich. Einige haben einen sehr schnellen Übergang, die anderen haben eine längere Zeit, vielleicht auch der Krankheit. Und das passiert öfter, dass Menschen ihr Leben ganz neu bewerten. Dass die das noch einmal alles bedenken. Und das ist sehr oft so, dass man sagt, das habe ich viel zu wenig gemacht. Immer wieder hört man das. Ich weiß dann auch nicht immer, sind das vielleicht auch Anfechtungen, dass man diesem Menschen alles nehmen will, was er erlebt und erfahren hat mit Gott. Das spielt da auch noch immer mit rein. Da kann man das nicht nur immer bestätigen und sagen, ja, du hast das viel zu wenig gemacht. Tu Buße darüber. Ich weiß es nicht. Aber es ist öfter so, als dass man sagt, ja, schade, ich habe mich zu wenig in meinen Beruf investiert oder so. Sagt kaum ein Mensch auf dem Sterbebett. Da sind wir irgendwie damit zufrieden. Das ist gar nicht so auf einmal so wichtig. Deswegen dieses Thema, Geschwister, ist eine Ermutigung für uns, das zu tun, was wir vielleicht auch schon lange machen. Uns mit dem Worte Gottes beschäftigen. Und er sagt hier weiter und fragt sich, wir werden aber nicht weiterkommen. Das ist hier doch eine Begründung. Wenn wir nicht etwas lassen werden. Also dieses Vorankommen ist damit verbunden in diesem Gedankengang, dass wir etwas lassen sollen. Wenn wir nicht etwas loslassen, können wir nicht weitergehen. Ja, was können wir unter diesem Wort lassen verstehen? Vielleicht hat jemand einen Gedanken dazu. Wie? Das alte Leben lassen. Gut, hier wird ja das erwähnt in diesem Abschnitt, was wir lassen sollen. Die Anfangsgründe des Wortes von Christus, die sollen wir lassen. Aber was ist hier mit lassen gemeint? Ja, dass man nicht immer wieder die gleichen Sachen nur sich mit den gleichen Sachen beschäftigt, ja, sondern weitergeht. Auch mal andere Sachen und andere Wahrheiten mit dazu nimmt. Diese nicht verwirft als unnötig, wir werden das gleich sehen, aber wenn man nur dabei bleibt und nichts anderes mehr aufnimmt, dann, sagt er, werden wir nicht vorankommen. Dann wird das immer das Gleiche sein. Können wir das so verstehen? Dann wollen wir uns diesen Dingen mal direkt dazu wenden, weil einerseits ist das auch eine Bereicherung für uns, dass wir wissen, was war in der ersten Gemeinde, die Gemeinde des ersten Jahrhunderts, des zweiten Jahrhunderts, was zählte zu den Grundlagen des christlichen Glaubens? Das sehen ja wir auch in diesem Text und das ist nicht unwichtig, dass wir jetzt auch sagen, das ist wichtig, dass man das weiß, das wurde damals als die Grundlagen des christlichen Glaubens betrachtet. Und diese Hervorhebungen in Schwarz, die sind ja nicht im biblischen Text so, die sind jetzt hier auf der Vorlesung, damit wir das besser unterscheiden können, worum es geht. Und da haben wir den ersten Grund, Buße von toten Werken. Ist die wichtig? Absolut. Da beginnt das christliche Leben. Und das ist nicht, dass man das nicht mehr haben soll, nicht mehr die Buße nicht mehr beachten soll. Aber man soll nicht nur dabei bleiben. Stellen wir uns mal vor, unser Herr Jesus hätte diese Worte nicht gesprochen. Er hatte ja gesagt, ich werde die Spreu verwehen. Das ist ein wichtiges Wort. Aber er hat auch gesagt, ich werde den Weizen sammeln. Und jetzt stellen wir uns mal vor, er hatte den zweiten Satz nicht gesagt. Zu uns würde nur immer gesagt, die Spreu wird verweht. Würde uns das wirklich weiterbringen? Aber so bringt uns das weiter. Dann wissen wir, ja, das Weizen wird aber gesammelt. Und deswegen ist das doch eine Einladung zum Fruchtbringen. Als wenn das nur immer bei dem einen bleiben würde. Und so ist auch hier der Ruf zu uns, dass wir sagen, Buße ist wichtig. So beginnt christlicher Glaube. Und die Umkehr, und das meinte ja Bruder Jakob auch mit dem, das alte Leben, die toten Werke. Ja, das ist ja der Inhalt schon von dem, dass man auch immer wieder mit anderen Worten umschreibt und sagt, das alte Leben, das soll man lassen. Das ist todbringendes Leben. Das bringt uns nicht Leben, das bringt unseren Menschen, mit denen wir zusammen sind, nicht Leben, das bringt nicht Leben. Als Zeugnis für Christus. Das sind tote Werke, die kann man jetzt auch vielfältig hier beschreiben. Wie gesagt, die Schwester, das ist nicht gemeint, dass man diese Dinge nicht mehr beachtet, sondern er sagt, man darf aber nicht nur dabei bleiben, sondern man soll sich hier auch öffnen für den ganzen Ratschluss Gottes. Und der ist größer. Und somit wird das aber natürlich für uns auch wichtig sein, dass wir wissen, in einer Evangelisation, bei einem Ruf zum Glauben, werden diese Dinge natürlich immer vorkommen. Und wir haben ja das diese Abende erlebt. Das war ja doch ein Ruf, das alte Leben zu lassen, die Tote werken zu lassen und sich zu Christus zu wenden in Buße, mit sehr deutlichen Worten. Und somit, dem Lassen, haben wir festgestellt, das ist einfach auch sich öffnen für weitere Dinge. Aber es wird Dinge geben, die sind so grundlegend für uns, so wie hier der Glaube an Gott. Ja, in welchem, wenn wir mit diesem Lassen verstehen, wir brauchen nicht mehr an Gott glauben, dann würden wir irgendwas Falsches verstanden haben. Also das soll doch immer bleiben. Aber wir öffnen uns weiter. Ich hörte von Wilhelm Busch, dass der mal, ein Reporter wollte mit ihm mal über Gott sprechen. Und das, was wahrscheinlich öfter geschah, auch sehr kritische Fragen werden dann gestellt. Und bevor sie das Gespräch begangen hat, der Prediger Busch ihm den Reporter gefragt, haben Sie in Ihrem Leben sich irgendwann mal vor Gott gefürchtet? Der hat gelacht und gesagt, nein, ein Gott gibt es keinen, wie soll ich mich vor ihm fürchten? Dann hat er gesagt, junger Mann, wenn das so ist, dann haben Sie noch viel zu wenig Lebenserfahrung. Und ich glaube, es wird kein Gespräch geben über Gott zwischen Ihnen und mir. Denn wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und ich glaube, wir haben noch kein Gesprächsstoff mit Ihnen über Gott. Deswegen dieses Gnadengeschenk, Glaube an Gott, Gottesfurcht, das werden wir immer zu unseren Grundlagen auch zählen und auch, glaube ich, dankbar annehmen. Er sagt, lass uns die Lehre von den Waschungen auch als die grundlegende sehen, aber nicht nur dabei bleiben. Und andere Übersetzungen, glaube ich, sagen da, sprechen von Taufen. Ja, es ist vom Wortlaut möglich, so auch so zu übersetzen und auch so zu verstehen. Denn auch die Taufe ist ja etwas, was die vielen Waschungen im Judentum, die waren ja Bilder auf Christus. Die zeigten auf ihm und Jesus selber hat ja das auch zum Anlass genommen und auch selber von Gewaschene gesprochen. Und als er den Petrus die Füße waschen will und der sich weigert, das ist doch so ein für uns auch erbauliches Bild, wie wir unser Alltag verstehen. Und dann sagt er ihm, Petrus, du bist rein um des Wortes willen. Aber die Füße muss ich dir waschen. Du machst dich täglich dreckig. Und so verstehen wir das auch, Geschwister, dass mit einem Fehltritt, und das wird ja unser großes Thema jetzt auch berühren, ein Mensch noch nicht abgefallen ist. Er ist gewaschen und dieses Waschen ist nicht einfach so. Das ist nicht hier und morgen zurück und dann ist er in der Gnade, dann nicht in der Gnade. So ist das nicht. Aber wir machen uns schmutzig. Und er sagt zu Petrus sehr deutliche Worte. Wenn du diesen täglichen Schmutz nicht erlaubst, dass ich den reinige, dann hast du keinen Teil an mir. Deswegen, Geschwister, von der Hinsicht eine grundlegende Sache, dass ein Christ täglich sagt, und vergib uns unsere Schuld. Aber nicht dabei stehen bleiben. Das ist ein Ruf. Und sagt hier weiter, von den Handauflegungen, hat ja auch in der Bibel viele Bedeutungen und glaube ich, ist jetzt auch nicht ein Thema, das wir so, ich glaube, das ist ein Thema, das wir vielleicht unterbeleuchtet haben. Durch die ganze Geschichte der Christenheit kann man das auch verstehen. In den ersten Jahrhunderten war das den Christen aus dem Judentum her noch viel bekannter und näher. Da war es doch normal, dass ein Vater seine Kinder nahm, ihnen die Hände auflegte und segnete. da waren das Handlungen, die wurden öfter getan. Da wurde jährlich die Hand aufgelegt auf den Sündenbock. Da wurden Hände aufgelegt bei Einsetzung von Diensten. Und somit war das eine Handlung, die wahrscheinlich durch die viele kirchliche Kämpfe vielleicht auch zu denen gekommen ist, ja, ist das jetzt eine menschliche Handlung, ist das jetzt eine göttliche Handlung? Wer darf wann, wem, wo Hände auflegen? Ich glaube, daran haben wir vielleicht zu wenig heute, dass wir da uns überhaupt mit so gründlich auskennen und sagen können, das gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Aber ich glaube auch so, das, was wir bei der Taufe immer noch machen, dass wir mit Handauflegung beten, das kommt ja aus der Praxis des Neuen Testaments. Und sie tauften sie und sie legten die Hände auf sie und beteten. Und somit sollen das für uns auch bekannte Handlungen sein. Und doch, sagt ihr, nicht dabei stehen bleiben. Von der Auferstehung der Toten und ewigem Gericht, auch das sind Wahrheiten, die die christliche Hoffnung eigentlich so unterscheidet, auch vom Judentum. Obwohl da immer wieder so diese kleine Lichtstrahle kommen, so deutlich, wie Jesus von der Auferstehung gesprochen hat, war das früher nicht. Ja, das ist mit ihm ja alles ins Licht gekommen, dass er sagen kann, ich bin die Auferstehung. Das konnte doch kein Mensch sagen, nur der Sohn Gottes. Also der Glaube an die Unsterblichkeit, das gehört zu der Grundlage des christlichen Glaubens. Und so suchen wir, wie auch öfter, gerade um diesen ewigen Sinn, um die Auferstehung willen, auf die Rettung und finden die bei unserem Herrn Jesus. Und von dem ewigen Gericht. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch zu unserer Grundlage zählen und sagen, keiner soll vergessen in seinem Leben, dass er irgendwann vor Gott stehen wird. Und wir kommen da nicht in dieses Gericht der Verurteilung, das teilt er sich da dann wieder, sondern vor dem Richterstuhl Christi. Aber das ist nicht nur erschreckend, Geschwister. Ich finde, das ist befreiend. Warum? Wenn Gott so wirklich wird in unserem Leben, da schwindet ein ganz großes Hindernis in unserem Leben. Und dieses Hindernis ist die Menschenfurcht. Immer die Angst vor Menschen. Und die hindert uns viel öfter, wie wir denken. Und durch die Gottesfurcht schwindet die Menschenfurcht. Denn dann sagt so ein Josef auf einmal, ich fürchte Gott. Was mit mir jetzt auch passiert. Und wenn ihr mich ins Gefängnis wirft, aber ich fürchte Gott. Und das macht uns vor den Menschen furchtlos. Deswegen eine wichtige christliche Glaubensgrundlage, die wir auch sagen, die ist und bleibt wichtig. Aber wie am Anfang gesagt, mit dem Beispiel von dem ABC. Und das sagt der Brief uns auch. Wenn wir dabei bleiben und wenn wir nicht vorangehen wollen und nicht auch uns öffnen für den ganzen Ratschluss Gottes, sondern nur bei diesen Grundlagenfragen bleiben, da wird uns das gehen wie ein Schüler, der jeden Tag in der Schule nur immer das ABC lernt, aber nicht irgendwann lesen und auf einmal schwierigen Stoff liest und weiterliest und sich weiterentwickelt in seinem Geist, in seinem Alter, dem Alter entsprechend, seinen Möglichkeiten und Gaben entsprechend. Und jetzt kommen wir zu der Bedingung. Er ruft ja und sagt, wir wollen jetzt vorangehen. Wir wollen diese Dinge nicht auf diese Dinge stehen bleiben, sondern vorangehen. Und dann kommt Vers 3. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Und für mich ist das der zentrale Vers in diesem ganzen Abschnitt. Er sagt hier, bei geistlichen Dingen ist das nicht so, dass wir einfach Entscheidungen treffen und laufen. Bei geistlichen Dingen ist Gott, der da gibt. Und sowas werden wir nur tun, wenn er das gibt. Er kommt ja hier wieder zu einer Grundlage zurück des christlichen Glaubens, wo die Abhängigkeit des Menschen von Gott absolut wird. Dass er uns so dahin führt und sagt, wir werden gar nichts tun, wenn Gott es nicht zulässt. Es wird nichts passieren. Und damit hat er uns etwas ausgebremst, erstmal im Schwung genommen, wir wollen das jetzt machen und dann doch gesagt, aber Leute, vergessen wir nicht, alles ist in Gottes Hand. Alles ist von ihm abhängig. Und sowas kann man nur tun, dieses Vorankommen, wenn Gott es zulässt. Und dann kommen meines Erachtens diese Beispiele, das erste Beispiel von einer Unmöglichkeit, und das zweite Beispiel von dem verdorbenen Acker. Und dieses erste Beispiel, das sagt uns Folgendes. Das sagt uns, es wird eine Unmöglichkeit geben, und die ist daran gebunden, dass Gott das zulassen muss. Und dieses Unmögliche soll uns das einfach sehr deutlich vor Augen führen, dass wenn wir, denn es ist unmöglich, verstehen wir, und hier ist ja der gleiche Gedanke, das werden wir nur tun, wenn Gott es zulässt. Denn Gott lässt nicht alles zu. Was lässt er nicht zu? Er lässt nicht zu, dass ein Mensch, der den Sohn Gottes wieder kreuzigt und zum Spott achtet, dass der Buße tun kann. Verstehen wir? Der muss damit erst aufhören. Der kann nicht gleichzeitig den Sohn Gottes für Spott achten und Buße tun. Das ist unmöglich. Das kann nicht gleichzeitig beides passieren. Oder tut er das eine oder das andere. Und so wird Gott nicht zulassen, dass einer Buße tut und gleichzeitig sagt, aber Jesus spotte ich. Sowas wird Gott nicht zulassen. Und deswegen der Verweis auf die absolute Abhängigkeit von Gott ist meines Erachtens hier ein sehr zentraler Gedanke, der uns sagt, liebe gläubige Christen, was auch immer wir machen oder lassen wollen, wir sind absolut von der Gnade Gottes, von Gott abhängig. Und in diesem Beispiel kommt es ja dann zu dieser großen Frage, kann der Christ abfallen? Aber deswegen sage ich, ist das hier eigentlich nicht die Frage, die der Text beantworten will. Er nimmt ja das hier als Beispiel. Und weil er das als Beispiel nimmt, können wir das auch nicht als theoretisch hinstellen. Als ob das nur theoretisch möglich ist. Deswegen sicher stellt sich diese Frage, kann ein Christ abfallen oder nicht? Es gibt für diesen Abschnitt mehrere Auslegungen. Ich lese sie nur kurz und ich merke, wir kommen hier nicht ganz durch, obwohl ich gesagt habe, die Behandlung. Und Justin, das wollen wir von dir irgendwann auch hören, diese Tage. Die ist damit gar nicht so tief. Ich habe gar nicht mich vorbereitet darauf, eine Frage zu beantworten, ist das Heil verlierbar oder nicht? Das würde unseren ganzen Rahmen sprengen. Meines Erachtens will dieser Bibeltext das auch gar nicht direkt beantworten. Der will uns sagen, es gibt Dinge, die wird Gott nicht zulassen. Und es gibt Dinge, die lässt Gott zu. Die will er, die segnet er. Das ist das zweite Beispiel von dem Acker und dem Regen. Weil das hier aber so deutlich steht, dass wir sagen, es ist jemand, der etwas sehr Tiefes erfahren hat und meines Erachtens ist jetzt meine Erkenntnis darüber, das ist ein gläubiger Mensch, ich kann das nicht anders verstehen, das fällt mir schwer, das anders zu verstehen. Alles, was hier erwähnt ist, sind Erfahrungen eines Menschen, der Jesus kennengelernt hat. Und dann steht auf einmal, und die dann abfallen. Also sagt man, ist der Abfall möglich? Die anderen sagen nein. Also ich lese kurz diese fünf Erklärungsversuche darüber. Aber das macht man nur, wenn man das in der ganzen Bibel nimmt, das Thema. Wie gesagt, wenn wir das nur auf diesen einen Abschnitt abschränken, dann will das gar nicht so unser zentrales Thema sein, sondern er will die Gemeinde und ruft die Gemeinde zur geistlichen Reife und sagt, und diese geistliche Reife, die ist an Bedingungen geknüpft. Und nur Gott kann uns hier einen Weg öffnen. Das will der Text sagen. Die eine Auslegung sagt, dass es wirklich eine Gefahr gibt, dass ein Christ die Erlösung verlieren kann. Die anderen sagen, das sind Menschen, die haben nur eine Erfahrung gemacht. Wir können die noch in der folgenden Bibelstunde mal ausführlicher durchnehmen. Aber das sind nur Namenschristen, die sind nicht wirklich durchgedrungen. So versteht man das. Oder man sagt, das ist eine weitere Deutung, dass es ein reiner theoretischer Fall ist, dass man, wenn sowas passieren würde, dann würde das so und so sein. Aber das passiert nicht wirklich. So versteht man es auch. Dann, dass es nur für die Juden der Tage ist, weil diese Erfahrung und diese Warnung sich auf das jüdische Volk, hier sprich auf die Hebräer, die in der Gefahr standen, zum Judentum zurückzukehren, einschränkt. Die anderen sagen, das ist nur eine Warnung, dass man sich so für den Dienst für Gott disqualifizieren oder untauglich machen kann. Ich will nur zurufen, Geschwister, bevor wir jetzt beten zusammen, wir wollen alle diese Erklärungsversuche nicht verachten, weil die begründen sich auch auf Bibeltexte und nehmen Bibelworte zu Erklärung, die auch sehr weittragend sind. Dass Jesus gesagt hat zum Beispiel, dass aus der Hand seines Vaters keiner jemandem wegreißen. Und deswegen sind das nicht Belanglosigkeiten. Aber eins ist wichtig, denke ich. Wenn wir über dieses Thema sprechen, und das scheint mir so, ist da der brennende Punkt auch, dann wird es doch oft, werden Worte gebraucht, die nicht in der Bibel stehen. Solange wir uns bei dem biblischen Text halten, können wir auch dieses doch unterschiedlich verstandene Thema, kann ein Christ abfallen oder nicht, doch immer wir werden uns mit anderen Christen immer dann begegnen können und auch in Austausch eine Gemeinschaft haben können. Brauchen wir nicht biblische Worte, dann wird das kritisch. Zum Beispiel, einmal bekehrt, für immer gerettet. Sowas steht nicht in der Bibel. Aber da steht, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und ich glaube, es ist bei diesem Thema ganz wichtig, dass wir die Wortwahl hier bei dem biblischen Wortwahl auch bleiben. Und dann werden wir uns immer begegnen, immer auch Gemeinschaft haben können und verstehen können. Ja, die Zeit ist uns auch zu Ende. Ich hoffe, ich habe keinen erschlagen, sondern die Absicht des Textes ist, uns zu ermutigen, weiterzugehen, uns zu öffnen für den Ratschluss Gottes. Und wir wollen unseren Herrn auch darum bitten und damit auch den Abend abschließen. Lass uns dazu aufstehen.